Moin, ihr Schnecken. Herzlich willkommen zu Beziehungsweise Unverblümt, der Poly-Podcast.
Endlich wieder eine lange Folge, die wir aufnehmen können.
Die wir aufnehmen können? Wer denn sonst?
Naja, weil, wie gesagt, gehört haben die Hörer in uns seit der ganzen letzten Zeit ja sowieso, aber dass wir jetzt zusammen eine lange Folge aufnehmen.
Wir sind wieder vereint.
Wir sind vereint.
Back vor dem Mikro.
Ja, und überhaupt back in unser Live. Wieder zusammen. Ja,
bist du schon wieder angekommen? Mal, jetzt sind es 4 Tage.
Drei Tage. Genau, ich bin vor 3 Tagen aus der Reha zurückgekommen. Bin ich schon wieder angekommen? Das ist eine gute Frage. Also ich würde mal so sagen, hier zu Hause in der Wohnung und bei uns so im Stadtteil bin ich wieder angekommen. Ich fange jetzt nächste Woche wieder an zu arbeiten und das ist gerade noch gefühlt so ein bisschen weit weg. Deshalb kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, dass ich angekommen bin, weil es ist ja noch nicht alles da, was zum Alltag mit dazugehört, wie arbeiten. Ich bin privat wieder angekommen, würde ich sagen. Aber was immer noch krass ist, das hatte ich dir heute Morgen auch erzählt, ich träume nachts richtig viel immer noch von der Reha und wache morgens auf und denke jedes Mal noch, ich wache auf der Reha auf. Und das finde ich total lustig, weil als ich bei der Reha angekommen bin, hatte ich total Schiss, dass ich morgens aufwache und denke, ich bin zu Hause und dann bin ich auf Reha und dass ich dann ganz traurig bin. Und das hatte ich da zum Glück nicht. Da bin ich aufgewacht, habe sofort gecheckt, wo ich war, da war ich sehr froh drüber. Und hier ist es andersrum. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Reha vermisse, also sie war zwar super, aber ja, hier wache ich dann immer noch auf und denke so, hä, wo bin ich denn? Dann meinte ich vorhin auch, dann gucke ich dich immer so an und dann denke ich, hä, wieso hast du so eine andere Haarfarbe? Wer bist du? Und dann werde ich wacher und sehe, ah, blond, es ist Nick.
Muss doch warten, bis es ein bisschen heller geworden ist, ne?
Ja, draußen heller, ja.
Ja.
Ja, du wolltest eben übrigens, haben wir eine Quickie-Folge aufgenommen, die ja jetzt natürlich schon eine Woche draußen ist, wo wir über Analduschen, Analsex, Waxing,
Kommt
Lasern.
Überhaupt eine Quickie-Folge?
Als erstes?
Ja. Bin ich mir gar nicht so sicher.
Ach so, also entweder.
Also wenn du sagst, es kommt eine Quickie-Folge, kommt die eigentlich gar nicht.
Ach so, weiß ich. Also entweder kommt sie noch oder sie war schon draußen. Ja. Aber du wolltest noch eine lustige Geschichte erzählen und das hast du dann in der Folge nicht getan und hast gesagt, das willst du jetzt hier erzählen. Dann starte mal mit einer lustigen Geschichte.
Also wir rollen das Feld nochmal von hinten auf. Es ging ja um Analsex und wie wir uns vorbereiten und so. Und du hattest ja von deiner Analdusche berichtet und wie die denn so aufgebaut ist. Und dass der Stift oder das, was man sich hineinführt, halt ein bisschen dicker ist. Und da musste ich ein bisschen dran denken, als ich beim Urologen von mir war, ging es so ein bisschen ums Thema halt auch Vorsorge. Und was wir dann irgendwie mal im Auge behalten müssten und so. Und da bei mir in der Familiengeschichte ja auch Prostatakrebs ein Thema war, ging es halt drum, so, ne, macht man schon mit 40 die Prostata-Untersuchung und, ne, guckt, ob alles in Ordnung ist. Und ne, dann hatte mein Urologe halt so erzählt, ja, und dann, ne, wie das so abläuft und wie das denn so von seiner Seite auch quasi so durchgeführt wird, ne, dass man sich so auf die Seite legt und, ne, er zieht sich dann über den Finger halt so einen Fingerhandschuh und dann führt er halt seinen Finger hinten ein. Und also, ja, das könnte auch sein, ne, für viele ist das ja irgendwie unangenehm und, ne, das klingt immer so mit dem Finger, als wenn das so total so groß ist und, ne, viele können sich das immer nicht so vorstellen.
Ja, schon was ganz anderes drin.
Ich saß da nur und dachte mir so, Alter, wenn du wüsstest, was bei mir schon im Arsch verschwunden ist.
Allein verschwunden, was da reingerutscht ist und nie wieder rausgekommen ist. Und du nur so, aber hast du dann gesagt so, ja, nee, ich habe damit Erfahrung oder hast du einfach nur so, ja, gesagt?
Nee, ich habe dann gesagt so, ja, ich weiß, wie das abläuft so und kann ich mir schon was drunter vorstellen. Aber so, also, ja, vom Ding kann ich kann es mir von einer anderen Perspektive, ne, aus Sicht des Urologen halt auch voll gut vorstellen. Nehmen wir jetzt mal den heteronormativen Mann, da wird wahrscheinlich eher das Thema sein, so, oh nee, muss das sein? Und hier
Nee, du kannst ja jetzt nicht sagen, der heteronormative Mann, weil als heteronormativer Mann kannst du ja auch Analsex haben. Der heteronormativen Sex hat, könnte man vielleicht eher sagen.
Ja.
Oder? Naja, also.
Der stereotypische, klischeebehaftete
Mann, so. Der auch nur heteronormativen Sex hat, so sagen wir es mal irgendwie so. Ihr wisst ja, aber, glaube ich, was wir meinen.
Die Männer, für die alles mit dem Po eklig und schwul ist, genau, sagen wir es mal so.
Genau, ne? Die da einfach viele Vorurteile haben. Und davon gibt es einfach viel.
Ja.
So, und die begegnen so einem Arzt, Ärzten da, glaube ich, oft.
Ich glaube, das ist schon ein schwieriges Feld für den. Also was so diese Vorsorgeuntersuchung angeht. Also es war für mich so, ja, also ich kann es mir vorstellen, dass du das nochmal so ein bisschen erklären musst, aber für mich jetzt nicht so das große Thema gewesen. Das fand ich ein bisschen witzig, so, weil ich glaube, sowas ist dann auch eher die Seltenheit für jemanden aus dem Berufsfeld, dass jemand sagt so, naja.
Ja, zudem werden ja auch Menschen
ja, gehen. Aber trotzdem,
ja, also eher weniger.
Es ist
ja,
das stimmt. Deutlich weniger.
Und ist ja auch trotzdem richtig, weil es geht ja nicht nur darum, dass Menschen damit vielleicht keine Erfahrung haben, sondern ne, es können ja auch immer noch auch sexuelle Geschichten dahinter stehen. Also, dass Menschen vielleicht irgendwie auch vergewaltigt worden sind oder so. Es kann auch sein, ne? Es ist einfach wichtig, dass Arzt, Ärztin damit sensibel umgeht, egal ob es ein Urologe ist oder
Proktologe.
Ja, genau, Gynäkologin. Ja, oh Gott, ja, mein Proktologe, alter Schwede. Also, das muss ich auch noch mal ganz kurz erzählen. Ich habe da jetzt, also die kommt ja wahrscheinlich jetzt erst raus.
Jetzt können wir auch noch mal eine kleine Umfrage machen. Vielleicht haben da ja andere auch Erfahrung, auch wie so eine Ausstattung, wie Behandlungsliegestuhl oder ja, was auch immer bei anderen Urologen so gang und gäbe ist. Was da so, ja, jeder für Erfahrungen hat, weil wir stellen da ein bisschen was kritisch in Frage,
ja,
bei deinem.
Also, wie gesagt, kommt jetzt auch mal alles in der Folge, aber Leute, die länger schon den Podcast hören, wissen ja, dass ich ein Thema mit Analfissur habe. Naja, und als ich gemerkt habe, ich glaube, ich muss da jetzt doch mal ärztlich ran, wollte ich dann natürlich auch schnell irgendwo einen Termin haben und auch gerne in meinem Stadtteil. Also habe ich mir hier einen rausgesucht, wo ich auch gesehen habe, dass ich da schnell einen Termin bekommen habe. Da hätte ich vielleicht schon kritisch hinterfragen sollen. Habe ich aber nicht, weil ich dachte einfach nur so, egal. Und ich war ja noch nie bei einem
Proktologen.
Und dann bin ich da angekommen. Die Sprechstundenhilfe war super nett. Also die war wirklich krass nett. Da dachte ich so, ah ja, okay, irgendwie ganz lustig. Die war auch so ein bisschen ironisch drauf und so. Und er ist einfach widerlich. Also so ein ekelhafter Typ. Also erstmal war ich da auf so einem Stuhl. Das ist wie beim Gynäkologen so ein Stuhl, nur einfach in noch viel schlimmer, weil du dann einfach so krass, weil das da hinten am Arsch ist, so krass hochgefahren wirst. Also es war so, also eine so unangenehme Position. Ich dachte ja aber, dass das überall bei jedem Proktologen so ist, dass das normal ist. Also habe ich gedacht, okay, ist normal. Ich habe jetzt im Nachhinein erfahren, dass das überhaupt nicht normal ist, dass du eigentlich normalerweise bei den meisten ProktologInnen einfach diskret auf einer Liege liegst, dich seitlich drehst, sodass auch gerade vorne der Vulva-Bereich irgendwie bedeckt ist und dass das alles ein bisschen entspannter ist. Das finde ich halt richtig krass, dass der einfach immer noch so einen Stuhl hat. Mhm. Und dann hat er da einfach Sprüche rausgelassen und man hat halt auch einfach immer richtig gemerkt, dem war das richtig wichtig, dass ich meinen Schlüpper und so weit hochziehe, dass er einfach auch mal meine Vulva sieht. Also es war so klar, ich habe manchmal das so ein bisschen diskreter gemacht, weil ich dachte, naja, muss er jetzt ja auch nicht nochmal voll seine Fresse halb in meiner Vulva hängen haben. Und er immer so, nee, das muss noch höher. Und ich dachte mir so, wozu? Du musst doch nur mein Arschloch. Und dann hat er halt auch so... Also letztens hat er noch einmal gesagt, da kann ich mich noch am besten dran erinnern, ich sollte dann so einen Analdehner benutzen, damit sich das alles so ein bisschen mehr weitet. Und er hat mir gesagt, ich soll den benutzen und ich dachte, ich muss den halt irgendwie jeden Tag benutzen. Und dann habe ich das beim nächsten Termin ihm auch gesagt, ich sehe ja hier und boah, jeden Tag mit dem Analdehner da irgendwie 1-2 Minuten den da irgendwie einführen, okay. Und er so, nee, also den müssen sie, das reicht, wenn sie es einmal die Woche machen. Ich so, oh, das ist ja gut und so, und das ist ja auch mal ein Zeitaufwand alles. Und dann meint er so, naja, oder haben Sie Spaß daran, sich das einzuführen?
Ja, wow.
Und dann meinte er so, ja, ich frage ja nur, weil ich bin ja so ein kleiner Sadist. Und es ist so, ich bin ja wirklich eine Person mit viel Humor, ne? Und ein Mensch, der mir irgendwie nahesteht und wo man weiß, dass man so eine, auf so einer Ebene reden kann, finde ich sowas auch irgendwie auch witzig. So, aber das ist einfach ein Kontext, da geht das einfach nicht. So, und das ist nur ein Beispiel von unfassbar vielen, was der einfach die ganze Zeit da einen Spruch nach dem nächsten rausgeholt hat. Und dann wollte ich halt eben auch schon wechseln. Aber ich musste noch weiterhin bei ihm bleiben, weil da, wo ich hinwechseln wollte, was mir auch empfohlen wurde, war erst im halben Jahr ein Termin. Also musste ich noch weiter zu ihm hingehen, weil ich musste ja weiter behandelt werden. Er ist umgezogen und da habe ich noch gedacht, naja, er hatte jetzt eine ganz neue Praxis. Wahrscheinlich hatte er diesen Stuhl auch nur, weil er den noch hatte und all sowas. Nee, in der neuen Praxis.
Nostalgie.
Genau, Nostalgie. In der neuen Praxis hatte er auch wieder diesen Stuhl.
Neu.
Genau, neu gekauft. Also wirklich, ich finde das so krass. Und da habe ich danach auch mit einer Freundin drüber gesprochen und sie sagte auch so, Gott, warum hast du das nicht vorher gesagt? Weil sie ist extra zu dem damals nicht hingegangen, weil sie hat sich vorher die Bewertung nämlich durchgelesen, was ich nicht gemacht habe, weil ich dachte einfach nur Hauptsache Arzt. Und der hat halt auch richtig, richtig schlechte Bewertung. Also es ist so krass, dass sowas eigentlich noch erlaubt ist und eigentlich müsste man das auch nochmal irgendwie melden. Beziehungsweise ich wollte auch nochmal eine schlechte Bewertung da schreiben. Ich finde das übel. Richtig übel einfach nur.
Ja, aber ich finde es halt so krass. Du hast halt ein Problem, womit du losläufst und vertraust ja da drauf.
Ja.
Ne, dass jemand da professionell irgendwie mit umgeht. Klar, es gibt überall schwarze Schafe, gar keine Frage. Aber auch das mit dem Stuhl. So, ne, ich kenne das ja auch vom Proktologen. Auch nur das mit, ne, man legt sich auf die Seite auf einer Liege. So, auch mit diesem Stuhl kannte ich zum Beispiel ja auch nicht. Aber du.
Ich habe mehrere gefragt, keiner kennt das mit dem Stuhl.
Genau, aber.
Also es gab es bestimmt früher so.
Aber in dem Moment, so, wo du ja Hilfe von jemandem haben möchtest, gehst du ja erstmal davon aus, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Und ja, dich dann ja quasi auch in so eine Situation zu begeben und dann im Nachhinein zu merken, ah, irgendwie. Komisch ist das hier irgendwie schon alles so ein bisschen.
Ja. Halt also seine Sprüche, das war relativ schnell sehr offensichtlich. Ich kann halt gut kontern und kann mit sowas gut umgehen. Das rechtfertigt aber überhaupt nicht, dass er so mit mir redet. Und wie gesagt, da stehen halt auch in den Bewertungen Sachen drin, dass Menschen irgendwie schon ein sexuelles Trauma hatten und dass sie da total retraumatisiert worden sind. Und also es ist einfach, es geht gar nicht. Es ist unfassbar.
Ja.
Also, oh, ja. Und ich fand das halt so krass, als ich dann bei der Neuen war und ich da so ganz diskret mich da so zur Seite gelegt habe und ich dachte mir so.
Kommen Sie da auch wirklich überall ran?
So, ja, wirklich. Ich dachte mir so, okay. Aber so, wo ich so dachte, krass, die sieht ja einfach gerade nichts von meiner Vulva.
Ja.
Und bei ihm, also ich, das ist kein Witz, ein Gynäkologenstuhl ist ein Witz gegen diesen Stuhl dort, weil das auch einfach nochmal viel höher ist, nochmal, es ist so krass gewesen. Oh, ich muss, sorry. Ich schreie voll ins Mikro.
Ja, also die neue Proktologin, die hat ja auch gefragt, weil du ja auch gesagt hast, du willst eine Zweitmeinung auch haben, weil es dir ein bisschen unangenehm ist da beim anderen.
Genau, weil er gesagt hat, dass er sich das irgendwie dass
er
in der Narkose sich angucken wollen würde.
Er hat dir eine OP empfohlen.
Nee, noch keine OP, sondern er wollte das erstmal nochmal selber auch dehnen mit dem Analdehner und dafür müsste ich halt in Narkose.
Ach so, ja, genau so war das.
Und dann habe ich gedacht,
auf keinen Fall
will ich bei dem Menschen in einer Narkose liegen. So. Und dann wusste ich ja aber auch, dass ich dann den anderen Termin hatte ich ja schon länger und dann habe ich gedacht, das warte ich jetzt noch ab und hole mir eine Zweitmeinung ein. Und genau, sie hat eben auch gesagt, also genau, und er gesagt, ja, dann müssen wir es vielleicht operieren. Und sie auch erstmal gesagt, das muss überhaupt nicht operiert werden. Es läuft jetzt alles schon lange, was ich da irgendwie habe, aber wir kriegen das wahrscheinlich noch alles so hin. Also das ist auch noch der größte krass. Und dann habe ich ihr ja auch nochmal, ich habe keinen Namen genannt, ich habe nur gesagt, ich suche mir eine Zweitmeinung. Erstmal, weil ich eine Zweitmeinung dazu haben möchte und ich fühle mich bei dem anderen halt nicht wohl. Und ich war in einem komplett anderen Stadtteil und dann hat sie gefragt, bei welchem Arzt waren Sie denn? Und dann fiel mir sein Name nicht direkt ein und dann hat sie direkt seinen Namen gesagt.
Ja, und das finde ich schon krass bezeichnend. Ja. Also wenn du selber in deiner Branche ja schon verschrien bist anscheinend.
Ja, also das fand ich echt.
Ja.
Also, dass der auch immer noch praktizieren kann. Also, irgendwie muss man da auch nochmal gucken, ob man da irgendwas machen kann. Ja, muss man bei der Ärztinnenkammer wahrscheinlich melden. Ja, ja, wenn ihr da Ideen habt, sagt nochmal Bescheid. Also ich finde das so krass, richtig heftig. So.
Jetzt kommen wir mal zu den schönen Sachen.
Ja.
Du warst im Urlaub. Nein, ich war im Urlaub.
Ich wollte gerade sagen, Alter. Genau. Ich war auf Reha. Ich war im Urlaub. Ich hasse ja Leute, die so denken, dass so eine Reha so ein Urlaub ist. Ne?
Wieso ist doch?
Ja, ja. Gibt ja so echt Hotel. Leute, die sowas denken.
Oder nicht?
Ja. Ja. Du warst im Urlaub und ich war währenddessen auf Reha. Also zumindest du warst ein Teil davon im Urlaub.
Ja. Ich hatte wir haben den Männer Roadtrip ja gemacht, Elmo und ich. Und nachdem wir dich bei der Reha dann rausgelassen hatten, ging ja die wilde Reise los für uns. Das war schon, also ich fand es irgendwie sehr, sehr bezeichnend, der Tag vorher, als wir angereist sind, da haben wir uns ja nochmal schön am Rhein ein nettes Plätzchen gesucht, strahlender Sonnenschein, haben echt einen schönen Abend noch gehabt. Aber so der Tag, wo wir dich abgegeben haben, war so, es hat so ein bisschen genieselt, war bedeckt und irgendwie, weiß ich nicht, so von der Stimmung her war das ganz komisch. So gar nicht so melancholisch oder so, sondern irgendwie so krass. Jeder von uns geht jetzt gerade hier so einen neuen Weg. Und das fand ich irgendwie, also ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, so, na, wie wird das denn, ne? So ganz alleine unterwegs sein. Nicht, weil ich ein Problem damit hätte, so alleine unterwegs zu sein, sondern weil wir sonst halt immer, ja schon immer ja, zusammengefahren sind in Urlaub und
ja, gar nicht, also Urlaub haben wir ja auch schon mal getrennt voneinander gemacht, aber
die langen
Urlaube und dann auch mit dem Camper und so, das machen wir halt zusammen.
Ja, und halt so auf sich alleine gestellt zu sein und ne, auch dann ja quasi ich als alleinige Person verantwortlich für Elmo zu sein. So, ne, wie wird das? Ne? Und er ist ja manchmal auch nicht ganz so easy und ne, wenn man irgendwo ein bisschen länger ist, dann fängt er auch so ein bisschen an, territorial zu werden und ne, da muss man irgendwie auch einen guten Blick haben und so. Und das war schon so ein bisschen meine Bedenken. So, wird das entspannt oder wird das nicht entspannt? So, ne, wird der Urlaub dann halt erholsam oder wird es dann doch eher so ein bisschen Zeit absitzen?
Zeit absitzen.
Naja, schon halt so, ist es dann schlussendlich irgendwie entspannt. Und ja, auch die ganzen Touren so alleine zu fahren.
Ja, die ganzen Strecken weil, einfach.
Genau, so 5-6 Stunden alleine fahren ist okay. So, aber wenn jetzt irgendwie eine längere Strecke ist, so funktioniert das überhaupt? Übersteige ich da total so meine Grenzen auf, was so ne, die Aufmerksamkeit angeht? Und so, ich will mich ja auch selber nicht irgendwie in Gefahr begeben, zu sagen so, oh, ich muss da jetzt hinkommen, weil eine andere Möglichkeit habe ich jetzt hier nicht oder muss mich irgendwo, weiß nicht, irgendwo in Frankreich an die Straße stellen und habe eine schlaflose Nacht, weil hier, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Leute vorbeikommen und ne, hier den Camper aufbrechen, keine Ahnung. So, ne? Von daher, das ist so, ja, waren so viele Fragezeichen. Und ja auch, ne, wie es so quasi für dich, also quasi aus meiner Perspektive so mitfühlend, ne, wie ist für dich jetzt so da alleine außerhalb von deiner Komfortzone so, ne? Niemanden, der jetzt dich da so ein bisschen supporten kann vor Ort, so, das waren ja so viele Sachen, die da mit reingespielt haben, wo man einfach jetzt nicht wusste, oh, es kann jetzt halt gut werden, es könnte aber auch schwierig werden.
Und, wie war's?
Ja, also ich fand, der Start war schon, finde ich, so ein bisschen schwierig. Also ich hab mich schon sehr darauf gefreut, auch alleine unterwegs zu sein. Also alleine in Anführungszeichen.
Wollte ich gerade sagen, also man muss dazu sagen, dass du später FreundInnen von uns, mit denen verabredet warst in Frankreich. Also genau. Du warst am Anfang und am Ende ein Stück alleine und in der Mitte warst du einmal mit unserer Nachbarin, mit unserem Täubchen und dann noch mit anderen Freundinnen verabredet.
Genau.
Da wart ihr ja sogar richtig viele zwischendurch. Mhm. Wart ihr irgendwie 6 Erwachsene und 6 Kinder?
6 Kinder.
Ja.
Ja.
7 Erwachsene. Stimmt. Mit dir.
Ja.
6 Kinder, ein Hund.
Mhm. Und ja, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen gehabt, so auf der Hinfahrt. Irgendwie hat so, es jährte sich ja alles jetzt gerade. Dass so die ganze Hinfahrt einfach auch schon so ein bisschen davon so begleitet wurde, so, ah, okay, ne, wie war das so letztes Jahr? Man hat sich nochmal so zurückerinnert, ne, was war letztes Jahr um diese Zeit? So, und wir sind ja ungefähr um die fast gleiche Zeit letztes Jahr auch in Urlaub gefahren. Irgendwie, ne, vorm Urlaub nochmal krank gewesen, was genau analog zum letzten Jahr war, denn diese ganze Fahrt runter irgendwie schon mit so einem, ja, mit so einem unsicheren Gefühl gespickt war.
Also was dein Vater anging. Du musst ein bisschen erklären, worum es geht.
Lass mich doch mal erzählen. Also was mit so einem unsicheren Gefühl gespickt war, halt weil man ja einfach nicht wusste, was kommt jetzt so. Ne? Und letztes Jahr sind wir ja auch schon losgefahren. So, ne? Da haben wir ja noch den Geburtstag von meinem Vater gefeiert. Und da war ja bei mir auch schon so dieses Gefühl so, nicht, dass irgendwie was passiert, irgendwas kommt oder so. Und ja, dass man sich da noch so zurückerinnert hat. Ne? Auch letztes Jahr ist man mit so einem komischen Gefühl gefahren. So was Unsicheres. Und ne, irgendwie waren so viele Sachen, die sich so wiederholt haben. Und ich dann auf der Fahrt auch so zur Reha von dir schon gemerkt habe, so, ja, irgendwie, das macht doch ein bisschen mehr, als ich so gedacht hätte. Und das, vielleicht war das auch so ein bisschen, was mit reingespielt hat, als wir dich dann abgegeben haben, dass ich da so im Inneren so dachte, so, oh, krass, ey, jetzt, das eine ist jetzt quasi so abgehakt, ne, das haben wir jetzt erstmal hier geschafft und jetzt geht so der Weg nochmal alleine weiter und ne, was passiert jetzt auf der Weiterfahrt noch? Und da habe ich schon gemerkt, dass das wahrscheinlich so eine Reise wird, wo ich auch nochmal das ganze letzte Jahr, was da denn so passiert ist, mitverarbeiten kann. Und habe es auch also wirklich schon auf der einen Seite sehr genossen, denn alleine auch zu fahren, irgendwie fand ich dieses, man hat einfach Ruhe, so ohne dass jemand einfach so, also nicht, dass du mich nervst, aber einfach,
jetzt kannst du es ja sagen.
Dass man so diese Ruhe einfach hat und einfach nur mit sich selber ist. So, das meine ich.
Naja, voll, ich kann es total verstehen.
Ich habe mir schon einfach gefreut, so diesen Weg, weil ich wusste, die ersten Etappen sind halt gar nicht so lang von der Fahrzeit her. Und ich habe mir ein paar gute Boxenstops so rausgesucht und ja, also wieder erwarten lief es halt auch mit Elmo total entspannt und gut. Also das war, ja, er war entspannt, ich war entspannt und es war so ein ganz, ganz guter Flow, den wir hatten. Und ich habe mich jetzt auch nicht so gestresst gefühlt oder ich muss jetzt die ganze Zeit mich so um ihn kümmern oder um alles andere kümmern, dass der Urlaub gerade funktioniert, so, ne, was Essen, Kochen angeht, irgendwie noch Sachen organisieren oder so. Es war so, ich mache das jetzt einfach so und jetzt ist auch egal, was passiert. Man findet jetzt immer irgendwie einen Weg und eine Lösung für etwaige Probleme. Und das war schon mal eine richtig gute Erfahrung, einfach zu wissen, ja, also es ist jetzt irgendwie gut angelaufen, auch wenn irgendwie so ein bisschen immer was noch mitschwingt. Und habe mich dann halt einfach gefreut, den ganzen anderen Haufen zu treffen und habe dann nach dem ersten Stop, bin ich dann quasi am zweiten Tag gleich durch gewesen und unten in Südfrankreich dann angekommen. Und ich wusste, die anderen haben einen Campingplatz, wo keine Hunde erlaubt sind und ich muss mir einen eigenen suchen. Und der erste Campingplatz, den ich angefahren habe, der war dann auch natürlich schon ausgebucht, aber weil das halt am Surfspot am dichtesten dran war Und dann musste ich mir halt ein bisschen weiter abgelegenen Campingplatz suchen. Und da habe ich dann ja nochmal 3 Tage eigentlich so alleine gemacht. Also ich war auf dem Campingplatz alleine und ich fand, das war auch wirklich cool. Also ich glaube, ich hätte es nicht so gut gefunden, auch wenn es gut gewesen wäre, bei den anderen zu sein. Aber ich fand, das war für diesen Start total gut, auch nochmal irgendwie nur mit sich zu sein, zu gucken, ne, oh, okay, wie organisiere ich mich jetzt so, was wird so ein bisschen mein alltäglicher Rhythmus auch werden und so seine eigene Routine dann zu entwickeln. Und wo ich auch nochmal gemerkt habe, ja, also so dieses, also ne, eine feste Routine am Morgen zu haben und wie der Tag so läuft und dann alles andere irgendwie so, ja, ein bisschen situativ zu entscheiden, ist einfach viel mehr mein Naturell, als alles komplett durchgetaktet zu haben. So, da muss ich nochmal dran denken, ja, das hat mir, glaube ich, auch so ein bisschen in meinem bisherigen Leben den Arsch gerettet mit ADHS, was ich ja so lange nicht wusste, dann jetzt auch nochmal rückblickend zu betrachten. Ich habe mir einfach eine Struktur auferlegt, so, und kann meinen Lebensalltag konnte ich schon immer super gut bestreiten, weil es einen festen Teil am Tag gibt, der total durchstrukturiert ist. Das ist immer eigentlich zu 90% Schema F. So, und das funktioniert, das macht halt nicht, das fordert halt keine Energie groß. Also, ne, weil das
ist. Kannst du kurz eine Pause machen? Ich muss so dringend pinkeln, es tut mir so leid.
Okay, machen wir Pause. So, da sind wir wieder. Ja, dass mir diese Struktur, diese Feste oder dieser Teil an Struktur halt auch einfach. Ja, echt wirklich so ganz viel irgendwie möglich gemacht hat. Wenn ich jetzt, glaube ich, so einen Job gehabt hätte oder irgendwie da so anders sozialisiert worden wäre, das, ne, ja, alles ein bisschen easygoing und muss jetzt nicht so, so ultimativ alles durchgetaktet sein und ach, komme ich heute nicht, komme ich morgen.
Gut, dass du nicht studiert hast zum Beispiel.
Ja, es
wäre also vielleicht auch gar nicht so gut gewesen dann für dich, ne?
Ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ja, fand ich, das hat es mir irgendwie nochmal so vor Augen geführt, dass das ja irgendwie, ne, auch wenn ich es ja nicht gewusst habe, habe ich mir ja Strategien entwickelt und gesucht, wo ganz viele Sachen ja funktioniert haben. Also wahrscheinlich auch so ein bisschen der Ehrgeiz, den ich ja habe, den ich ja so auch im Sportlichen entwickelt hatte oder vorrangig da ja, dann da auch so umlegen konnte. Und ja, es war halt wirklich ein wirklich cooler Start gewesen, so vom Ganzen, ne, wie komme ich jetzt überhaupt auch an und fange so an, in die Entspannung zu gehen und auch wenn mich so die ersten Tage irgendwie der Rücken natürlich echt kaputt gemacht hat, weil die Matratze einfach nicht mehr so gut ist im Camper.
Ja, und dein bisschen, Rücken halt einfach ja, kaputt ist halt kaputt und ist. Dringend operiert werden muss.
ja, war es einfach total cool, so die Zeit für sich zu haben und zu genießen und auch den ganzen Teil mit den FreundInnen einfach genießen zu können und ja, trotzdem aber auch zu wissen, ey, ne, auch wenn dein Start auch ein bisschen schwierig war, haben wir es geschafft, irgendwie beide uns schnell so einzugrooven, jeder für sich. Und das fand ich, hat mir dann halt auch nochmal so ein bisschen besseres Gefühl gegeben, dass ich wusste so, oh gut, ey.
Der Eisen ist, geht's gut.
Ja, der geht's gut. Die hat jetzt irgendwie nach ein paar Tagen dann auch die richtigen Menschen gefunden auf der Reha. Und ja, das, was du da an Anwendung bekommen hast, dass das halt auch dir wirklich gut getan hat und ganz viele Sachen halt für dich auch nochmal, ne, du neu für dich entdecken konntest. Und das hat mich einfach auch richtig glücklich gemacht, zu wissen, dass du da wirklich dann auch die richtige Entscheidung getroffen hast, auch, ne, nicht irgendeine Klinik zu nehmen, sondern die Klinik zu nehmen und für dich das ja so ein guter Weg gewesen ist, auch das nochmal anders anzugehen mit dem Post-Covid. Und ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ne, die ganzen restlichen Tage, auch wenn ich jetzt nichts groß sportlich gemacht habe, also weder Kiten war, noch Mountainbiken, noch sonst irgendwas. Du bist
dann ja auch noch krank geworden. Also das ja, war ja auch noch.
Auch noch.
Also erst Rücken und dann.
Mit Fieber in der Nacht.
Genau, warst du auch noch krank.
Ja, es war nicht so schön, auch dann so ein bisschen halb angeschlagen, den Rückweg anzutreten. War gerade, weil von Südfrankreich zum Gardasee dann einfach die Strecke schon lang war. Und ja, das trotzdem dann gut geklappt hat. Und ich da noch ein paar Tage hatte, wo ich entspannen konnte. Und das ist so, da fängt es eigentlich auch so richtig an, nochmal bei mir so einzuschlagen. So, ich habe schon gedacht, so na, auf den ganzen Weg, den ich jetzt so gefahren bin, war es immer mal wieder so, ne, dass man irgendwie Momente hatte, wo man sich so ans letzte Jahr nochmal zurückerinnert. Und gerade so dieser Übergang von Frankreich nach Italien, das war dann auch sowas, wo ich dann schon irgendwie nochmal so richtig doll ins Nachdenken gekommen bin und wo Sachen auch viel, viel präsenter noch geworden sind. Zumal das ja letztes Jahr auch quasi ab dem Gardasee, da sind wir ja nochmal in die Dolomiten gefahren von da aus und dann wurde es ja schwierig und dann wurde es ja kritisch mit meinem Papa und das war sowas irgendwie, als ich so da über einen Hügel gefahren bin zum Gardasee und das so sich vor mir aufgetan hat, da war es wirklich nochmal so, war krass, ist irgendwie so, erinnert mich nochmal krasser irgendwie so ans letzte Jahr, aber auf der anderen Seite war es auch so ein Gefühl von, ey, jetzt bin ich hier irgendwie zu Hause. Das sowas, ich komme jetzt irgendwie so nach Hause gefahren. Das war irgendwie krass. Ach, kommst du gleich schon wieder hoch? ja, und das ist irgendwie sowas, was ich so lange ja auch nicht hatte. So früher in der Kindheit waren wir ja irgendwie auch viel an der Ostsee gewesen. Und das war für mich immer so ein Zuhause, egal welche Jahreszeit. Und das habe ich auch super viel mit Papa irgendwie so verbunden. Und ja, da wusste ich irgendwie gar nicht so im ersten Moment, ob ich das so, also wo ich das so einordnen soll, weil das so kontrovers war. Zum einen erinnert dich das irgendwie so krass an diese schwere Zeit letztes Jahr und alles, was damit so zusammenhängt, aber auf der anderen Seite, denn so ein Zuhausegefühl zu haben.
Obwohl man nicht zu Hause ist. Ne?
Genau, wo man nicht zu Hause ist und ich eigentlich ja auch komplett alleine war, so. Das war schon irgendwie echt komisch. Und ich habe es dann auch nochmal so ein bisschen versucht, da so zu reflektieren und ja, bin da auch gar nicht so drauf gekommen, außer diese Verbindung einfach, da ist ein Ort, den findest du einfach total gut. Du magst diesen Vibe, diese Atmosphäre, die da einfach herrscht. Und ich kann es auch gar nicht so beschreiben, weil ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Typ, der jetzt einen Urlaubsort irgendwie hat, wo man jahrelang hinfliegt. So. Also ich habe mich immer gefragt, so, hey, das ist doch voll langweilig, wenn du so einen Urlaubsort hast, wo du immer hinfährst, was einfach immer so das Gleiche ist, quasi.
Obwohl, im Skiurlaub haben wir das ja auch.
Ja, gut, das. Ja, aber es ist irgendwie nochmal was anderes, weil es halt so Skiurlaub ist. Das ist sowas, vielleicht was ich auch nicht so mit Familie
ja,
und früher
stimmt,
verbinde.
Stimmt,
ne? Da
ja.
Fehlt, glaube ich, die Verknüpfung.
Ja.
Und trotzdem ist das irgendwie so ein Zuhauseort für mich geworden, ohne dass ich das irgendwie ja forciert habe, sondern weiß nicht, ob das so diese Verbindung auch mit Wasser ist und irgendwie diese entspannte Atmosphäre und auch ja so eine Verbundenheit, auch weil das irgendwie so ein Ort ist, den ich auch total mit uns verbinde.
Wollte ich gerade sagen, also wir waren ja jetzt in den letzten Jahren immer viel mit unserem Bus unterwegs, aber direkt dort am Gardasee, also wir haben da immer einen Ort, wo wir im Norden vom Gardasee sind und den fahren wir oft an, so als Zwischenstopp oder letzter waren wir ein paar Tage länger auch da, du warst da auch schon mal alleine, es war auch so der erste Urlaub, den wir mit Elmo zusammen hatten, da waren wir auch das erste Mal so mit dem Bus auch unterwegs, ne? Also ich glaube, Das sind so ganz viele, viele Faktoren und irgendwie waren wir doch über die Jahre jetzt wirklich schon oft da.
Ja, und halt wirklich, ich wüsste nicht, warum das für mich langweilig werden sollte. So, das ist irgendwie was so sich total etabliert hat, ohne dass man das so provoziert hat.
Aber genau das ist ja irgendwie auch das Schöne, sich so zu Hause zu fühlen, ohne dass man zu Hause ist, sondern das ist ja so ein inneres Gefühl, sich in sich zu Hause zu fühlen. Und dass du das quasi dort in Verbindung mit diesem Rahmen für dich fühlen konntest. Und vielleicht ja auch irgendwo eine Form von Zufriedenheit oder ja, Glückseligkeit. Ne? Gerade eben auch noch die Verbindung zum letzten Jahr, weil ich weiß es noch ganz genau, wie du mich da abgesetzt hast und dann später mir eine Sprachnachricht geschickt hast und das dann halt eben auch nochmal, also schon auch irgendwo sehr sentimental auch warst und das ja auch nochmal so formuliert hast, dieses krass, wenn man überlegt, was genau vor einem Jahr war, ne, wo, also das sagen wir ja so oft auch jetzt immer noch, meine Fresse, war das ein schlimmes Jahr einfach. Das ist so krass, durch was wir da durchgegangen sind. Das ist uns in dem Moment auch schon bewusst gewesen, aber jetzt gerade so im Nachhinein nochmal sehr bewusst ja auch geworden. Und wie schlimm das eigentlich alles doch auch mit deinem Vater auch war. Plus dann, dass ich so krass krank geworden bin durch Post-Covid. So, was ja genau in diese Zeit dann einfach gefallen ist. Und ich gefühlt von einem Tag auf den anderen überhaupt nicht mehr so funktionsfähig war und auch gar nicht so eine Stütze sein konnte, wie ich sonst irgendwie bin. Und all das irgendwie zusammen. Und ja, und jetzt so ein Jahr später geht es dir einfach viel, viel besser. Du weißt jetzt, mal krass gesagt, du weißt, dass dein Papa jetzt tot ist. Es ist halt auch nicht mal so dieses, wann passiert es, wie geht es ihm, wie leidet er etc. Also es ist da auch irgendwo auch eine Klarheit und auch ein Frieden vielleicht, könnte man ja vielleicht auch sagen. Und dass es mir ja auch mittlerweile viel, viel besser auch noch geht und dass ich jetzt genau da jetzt an diesem Punkt jetzt diese Reha jetzt auch hatte. Also wo ich ja auch sage, die konnte ich jetzt ganz anders wahrnehmen, als wenn ich die vorm Dreivierteljahr oder sowas gemacht hätte, weil ich jetzt halt einfach schon viel mehr dort auch nutzen konnte etc. Also es war einfach ein ganz anderer Punkt jetzt, wo wir stehen.
Ja, also
dass so viel passiert in der Zeit und so viel Heilung auf ganz unterschiedlicher Art und Weise.
Ja, und das ist ja auch das, was ich eben meinte, so, ne, das ist irgendwie jährt sich das so und ne, wo wir dich abgesetzt haben, so jeder geht jetzt so seinen eigenen Weg und dass du ja auch, ne, also so schlimm krank, wie du ja auch letztes Jahr warst, so schlecht, wie es dir da ging, so ist ja auch das, was so die ganze Zeit immer so mitgeschwungen hat. So, und jetzt wirklich ein Jahr später, so bist du in der Reha, guckst, dass das irgendwie alles wieder besser in Ordnung kommt und du neue Sachen etablieren kannst und für dich lernen kannst. So, und ich bin so auf meinem eigenen Weg noch unterwegs, ne, dass was ich so die letzten Jahre dann erlebt habe mit Papa, dass das irgendwie auch nochmal alles so glatt gezogen wird. Ja, das war irgendwie schon.
Ja, oder nochmal Raum haben durfte auch.
Ja, und auch brauchte. Ne? Also merke ich halt auch immer wieder, dass mich das, dass so viele Situationen einfach immer noch so präsent sind und auch auch halt noch gar nicht so richtig ihren Platz gefunden haben. Und ich glaube, dass da dieser Prozess einfach jetzt durch diesen Urlaub auch, ne, gerade so Zeit für sich zu haben und vielleicht auch unterbewusst sich das ein bisschen mehr zu erlauben, auch einfach ja jetzt da nochmal so richtig einzutauchen in Gedanken, ne, und auch irgendwie, also ich habe öfter auf der Rückfahrt dann auch nochmal geweint jetzt, so, ne, weil mich halt auch so viele Sachen dann auch erinnert haben, ne, wie wir da 18 Stunden dann halt zurückgefahren sind, in 1000 Staus standen und das ja so ein Wettlauf einfach gegen die Zeit damals war. Ja, und auch dieses ganze Erleben dann auf der Intensivstation und so, und was geht da irgendwie eigentlich einher und wie schnell im Endeffekt ist das Leben dann halt vorbei und was nimmst du da irgendwie so auch so für dich mit? Ne, was hast du oder was habe ich jetzt auch so in diesem einen Jahr irgendwie noch gelernt? Was hat sich verändert, auch so familiär? So dieses Verhältnis zu meiner Mutter ja zum Beispiel, was ja einfach auch immer schwierig war, dadurch, dass sie ja Papa hat ja immer gepflegt hat. Und ja, dass das irgendwie alles seine Zeit jetzt brauchte auch und halt so viele Sachen jetzt einfach gut geworden sind, ne? Auch ja auch mit dir, ne? Also was haben wir ja auch im letzten halben Jahr einfach so viel geschafft und wie krass war das eigentlich, was wir letztes Jahr auch so als Paar gemacht haben, ne? Wie oft mussten wir uns irgendwie als Paar neu erfinden? So, also, ne, im Sinne von viele Sachen haben sich irgendwie so bei uns geändert, ne? Und wir sind einfach nicht mehr das Paar, was wir vor 15 Jahren waren. Und, ne, was ist da irgendwie
zum Glück
so,
nicht.
Was ist da?
Aber auch nicht mehr das, was wir vor ein paar Jahren waren, ne? Also das hat sich ja auch so viel Positives für uns jetzt durch all das, also durch diese ganzen Tiefen, ja auch nochmal so viel Neues. Also es war ja davor ja auch gut, aber es ist jetzt nochmal anders gut. Und zwischendurch war es halt auch einfach richtig schwierig, weil wir so viele Herausforderungen einfach auch hatten. Und dass wir es trotzdem einfach immer wieder geschafft haben.
Ja, und ich glaube, da geht es auch gar nicht so um, gar nicht so rein um das Thema Trauer, sondern auch so viel um Dankbarkeit und auch so um dieses Glückseligkeitsgefühl, so ey krass. Und auch das hat man irgendwie so zusammen geschafft und findet immer irgendwie einen Weg gemeinsam. Und es braucht gar nicht so viel von außen, sondern, ne, wenn irgendwie beide am gleichen Strang ziehen, schaffst du es immer, dich irgendwie nochmal so anders weiterzuentwickeln. Und anders heißt überhaupt nicht schlecht. Und natürlich könnte man das jetzt auslegen und sagen so, ey, deine Situation ist halt einfach viel schlechter.
Als so, noch, bevor als, ich krank geworden bin.
Genau.
Ja.
Das ist eigentlich so platt gedacht, weil wenn du es denn mal in dieser Vollumfänglichkeit komplett einmal betrachtest, dann hat sich ja so viel einfach auch ins Positive entwickelt und gerade ja auch, dass man Sachen jetzt anders macht.
Ja.
So, und das fand ich auch nochmal so zu spüren. So, ne? Es geht gar nicht rein um Trauer, sondern auch um Dankbarkeit, ne? Darum, dass es jetzt so ist, wie es ist und man einen Weg dafür gefunden hat und ja, einfach immer trotzdem weitergehen kann.
Also ich glaube, das ist auch so ein ganz großer Punkt. Also aus der Reha habe ich ganz viel mitgenommen und ich würde auch sagen, dass wir in der nächsten Folge eher dann darüber sprechen, weil das wird jetzt sonst zu lang. Aber ein Teil, der hat jetzt mit meiner Erkrankung gar nicht so viel zu tun. Doch, es hat ja immer auch eigene Anteile, aber den ich da eben auch so mitgenommen habe, ist, dass das eine neurologische Reha war, auf der ich war. Und da war ja jetzt nicht nur Post-Covid, sondern eben auch alle anderen neurologischen Sachen, ganz, 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 ganz viele Schlaganfälle, MS, ja, neurologische Sachen nach schweren Unfällen und all sowas. Und da habe ich halt auch wirklich nochmal gemerkt, dass das so gut ist, was du halt eben auch gerade gesagt hast, was ich jetzt auch durch meine Post-Covid-Erkrankung, was ich da jetzt halt auch eben Positives alles mit rausgenommen habe. Also ganz viel Entschleunigung, noch mehr auf sich selber wirklich gucken, nicht überall dabei sein zu müssen, zu gucken, ne, gut mit den eigenen Energien haushalten, weil das ist natürlich jetzt für mich mit der Erkrankung wahnsinnig wichtig. Also es ist gesundheitlich, es ist unabdingbar, dass ich darauf gucken muss. Aber auch wenn ich ja jetzt kerngesund wäre, ist das ja etwas, was wahnsinnig gesund ist. Und gerade was ja auch sowas wie Herzinfarkt und Schlaganfall angeht, das sind ja auch wirklich auch Geschichten, die kann jeder Person passieren, aber sowas wie auch ein gesundes Leben und zwar auch nicht weniger die ganze Zeit, Stress, genau, ne? Weniger Stress, ne, Alkohol und all sowas, gesunde Ernährung hat auf jeden Fall einen ganz großen Einfluss, gerade auf solche Erkrankungen. Und wenn man das dort halt einfach sieht und auch sehr junge Menschen sieht mit Schlaganfällen und so, wo ich so einfach nur denke, ich kann dankbar darüber sein, dass ich das nochmal wirklich gerade hier vor Augen sehe und weiß, dass das auch, wie gesagt, meine Entwicklung und mit meiner Erkrankung ganz viele positive Aspekte hat, mit einem guten Gefühl einfach für sich zu wissen, man sorgt gut für sich. Mhm. So, und wir haben ja unsere eine Bekannte, liebe Grüße an dieser Stelle, mit dem Schlaganfall in Berlin. Und die hatte jetzt auch vor ein paar Tagen, hatte sie zwei Bilder bei Insta gepostet. Und zwar ein Bild direkt vor ihrem Schlaganfall, das war wohl zwei Tage davor, und ein Bild von jetzt. Und die ist ja wirklich durch ihren Schlaganfall ganz, ganz krass immer noch beeinträchtigt. Ne? Also da gibt es ja auch ganz andere Verläufe, noch viel schlimmere, so, gar keine Frage. Aber ne, man kann ja jetzt nicht sagen, dass sie wieder komplett so lebt wie früher. Und die hat richtig, also die hat so viel an sich arbeiten müssen und wirklich ein krasses Schicksal, was sie da für sich bewältigen muss. Und wenn man aber diese beiden Bilder sieht und man eigentlich sagen müsste, vor dem Schlaganfall war sie ja eigentlich gesund und jetzt ist sie ja eigentlich viel kränker, sieht sie jetzt optisch viel gesünder aus. Mhm. So, und deswegen, und das hat sie selber ja auch immer gesagt, dass sie weiß, dass sie vor ihrem Schlaganfall komplett auf dünnem Eis gelaufen ist, was ihr Stresslevel in ihrem Leben anging. Dass sie da schon richtig kaputt war und wirklich ihr Stresslevel auf dem High-Level war. Mhm. So. Und das finde ich halt einfach, finde ich auch einfach wieder so bezeichnend. Und damit war ich so viel konfrontiert eben auf der Reha. Und das ist wirklich etwas, wo ich richtig dankbar bin, dass ich das nochmal so vor Augen geführt bekommen habe durch meine eigene Erkrankung, durch diese Reha, durch den Kontakt wirklich auch mit Menschen, die schwer krank sind und ja, auch die Dankbarkeit dafür zu haben, wo man selber steht, was man daraus jetzt mitnehmen kann und dass man eben, ja, oder dass ich jetzt selber auch nochmal ganz anders mit mir und meinem Leben umgehe und du adaptierst da ja auch richtig krass viel von.
Mhm.
Und dass es so kostbar ist, dass also das war mir schon immer klar, dadurch, dass wir beide ja auch so früh mit Todesfällen in unserer Familie konfrontiert waren und ich habe schon ganz früh irgendwie meine Gesundheit sehr gewertschätzt, aber trotzdem ist es jetzt nochmal was ganz anderes. Es hat sich schon nochmal krass verändert und ja, dass ich einfach weiß, es ist genau richtig, wie wir es machen, ja. Und das finde ich gerade so gut.
Ja, und es ist halt genau das, was du ja eben gesagt hast, vielleicht ein bisschen nicht so viel High-Level-Leben, aber dafür halt ein gesünderes Maß.
Nachhaltiger vielleicht. Im besten Fall. Gesundheitlich nachhaltiger im besten Fall. Natürlich ist das nicht alles, aber es hat einen großen Einfluss. Und dann halt eben auch ne, dieses ganze Thema Achtsamkeit und so. Und das hatte ich ja alles so viel bei der Reha, das Thema. Und das war einfach echt richtig, richtig gut.
Aber dazu mehr in der nächsten Folge.
Genau, das machen wir in der nächsten Folge, weil das wird jetzt sonst zu lang. Haben wir uns zwar jetzt anders vorgenommen, aber wir sind ja immer flexibel.
So sieht's aus. In diesem Sinne.
Wunderschönes Wochenende.